Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Konrad Schreiber. Konrad ist Deputy Head of Data and AI bei Maiborn Wolf. Maiborn Wolf ist mit rund 900 Mitarbeitenden eines der führenden IT-Beratungs-, Software-, Entwicklungs- und Testmanagement-Unternehmen in Deutschland und wurde vor über 35 Jahren mit der Vision gegründet, eine Organisation zu schaffen, die heute die Technologie von morgen anbietet und dabei stets den Menschen im Mittelpunkt stellt. Das Unternehmen wächst jährlich um 25% und betreut namhafte Unternehmen. Konrad hat sein Abitur und den Zivildienst im Ruhrgebiet absolviert, dann in München Bioinformatik studiert, während des Studiums auch als Fitnesstrainer gearbeitet und wurde während eines Studienaustausches in Singapur sogar von einem chinesischen Fitnessteilnehmer wiedererkannt. Die Rückreise nach Deutschland trat Konrad auf dem Landweg an. Er brauchte dafür 3 Monate, kam super gut in Deutschland an, verpasste aber leider dann den Bahnhof in Berlin. Konrad hat ein Orchester gegründet und spielt dort immer noch Querflöte. Er ist auf den verschiedensten Meeren gesegelt, zuletzt mit der Firma in 9 Tagen von Valencia nach Tunis und in 9 Tagen wieder zurück. Allerdings musste er den Turn auf Mallorca wegen einer Verspätung wegen demolierter Boote abbrechen. Fragt man seine Freunde über ihn, so gilt er als ehrlich, offen und tolerant, aber auch als willensstark und durchsetzungsfähig bis hin zur Sturheit. So sagt er zum Beispiel, lieber die Isar fließt rückwärts, als zuzugeben, dass er bei einer Radtour falsch abgebogen ist. Fragt man diejenigen, die mit ihm arbeiten, dann hört man, Data Thinking, das kann er richtig gut. Herzlich willkommen, liebe Konrad.
Super. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke dir, Anne, für diese wahnsinnige Anmoderation. Ich musste ja fast abbrechen. Also du hast jetzt wirklich irgendwie meine gesamte Vita recherchiert, von mir erfragt und auch alles einfach mal jetzt rausgeblasen. Super.
Ja, jetzt weiß man, wer du bist, aber gehen wir mal zur Querflöte gleich.
Ja, klar.
Also das früheste eindeutige Bild einer Querflöte gibt es also aus dem 2. oder 1. Jahrhundert vor Christus. Und somit könnte man sagen, du bist zugleich in der Welt von den alteingesessenen und Traditionssachen unterwegs, wenn du spielst, und in der sich rasend entwickelnden neuen Welt, wenn du in Daten und KI arbeitest. Gibt es eine Verbindung zwischen den zwei Welten?
Die Querflöte, also wahrscheinlich sogar im 1. oder 2. Jahrtausend vor Christus oder noch älter. Das waren damals Knochen, auf denen unsere Vorfahren angefangen haben zu musizieren. Ich würde mich mal wirklich sehr, sehr interessieren, wie sich das angehört hat. Wenn ich könnte, würde ich da mal so durch die Zeiten das Ohr zurückspitzen und mir das mal anhören, was sie auf den Knochen da fabriziert haben. Mhm. Ja, also wie so ein Knochen oder wie die Querflöte oder andersrum, wie die IT, hat sich auch die Querflöte in den letzten 1000 Jahren weiterentwickelt. Ja? Also wenn wir im 2. Jahrtausend vor Christus vielleicht auf Papyrus oder in den Sand gekritzelt haben und weit weg davon waren, was wir heute haben, dann hat sich auch der Knochen weiterentwickelt. Ja? Und aus der Querflöte wurde irgendwann mal ein Holzinstrument mit etwas komplizierterer Mechanik dran. Ja? Also das Einfache, aus dem Einfachen wurde was Komplexeres. Und irgendwann kam Karl Theodor Böhm, hat dann die Böhmflöte entwickelt aus diesem einfachen Holzinstrument mit noch mehr Klappen, noch mehr Mechanik und einer ganz anderen Spieltechnik, die man dann auch verwenden muss. Man kann viel schönere Musik drauf machen, wobei that's a matter for debate, aber man kann auf jeden Fall tolle Musik drauf machen und es ist ein kompliziertes Instrument geworden im Laufe der Jahrtausende, Jahrhunderte und wird sich unter Umständen auch noch weiterentwickeln. Und bei der IT ist das ganz ähnlich. Wir haben irgendwann mal angefangen, unser Urvater Turing und auch noch davor, Rechenmaschinen zu bauen und sich Algorithmen zu überlegen, die weit weg von dem sind, was wir heute tun können. Und das ganze Instrumentarium ist einfach komplexer geworden, komplizierter, erlaubt jetzt aber auch ganz tolle Musik darauf zu spielen, ja, also Funktionen umzusetzen, von denen wir ganz am Anfang wahrscheinlich nur träumen konnten, von denen wir am Anfang eventuell sogar Angst hatten.
Ja, also von dem Flöten zum Segeln, also gehe ich mal weiter.
Ja.
Man könnte sagen, mit deinem Segelturn, du hast ja in Mallorca, Mallorca angesteuert, hast gewissermaßen aufgegeben. Man könnte aber auch subsumieren, dass du die wichtigsten Daten des Segelturns ausgewertet hast und eine wichtige Zieländerung vorgenommen hast. Wie wichtig ist es, deiner Meinung nach, bei der digitalen Transformation die Ziele regelmäßig zu überprüfen? Und zwar nicht nur, ob die Meilensteine erreicht worden sind, sondern ob das Ziel noch richtig ist.
Ja, das ist super wichtig. Zu diesen Booten, ja, auch das ist eine Entscheidung, die haben wir tatsächlich damals im Team getroffen. Was machen wir jetzt? Und das ist tatsächlich die Essenz. Gerade auch bei der Digitalisierung, ja, man sollte sich zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und mal auch verschiedenste Meinungen zusammentragen und diskutieren und dann eben Entscheidungen treffen. Ja, wir haben ein Ziel geändert. Wir haben im laufenden Segelturn dann die Ziele geändert, weil sich auch andere Rahmenbedingungen ergeben haben. Und das ist von fundamentaler Wichtigkeit. Segeln finde ich deshalb so toll und interessant, auch unter anderem, weil man alles, was man dort lernt, auch wirklich auf die Digitalisierung und auf die IT und auf unser Projektgeschäft, das wir als Berater machen, übertragen kann. Das geht von der Planung über so, ja, Business-Sprüche, Kurs halten, in den sicheren Hafen einlaufen, aber auch scheitern. Das sind alles Begriffe aus der Seefahrt und es ist nicht ohne Grund so, dass man das Ruder in die Hand nehmen. Ja. All das kommt aus der Seefahrt und findet im Business tatsächlich sein Äquivalent. Und jetzt hast du gefragt, ja, ist es wichtig, Ziele immer wieder neu zu bewerten? Auf jeden Fall. Also da, als wir auf dem Weg von Sardinien nach Mallorca waren, da war die eigentliche Situation schon gegessen. Ja. Wir waren im Hafen von Tunis. Und waren mit drei Booten unterwegs, hatten halt die Vision mit Arbeitskollegen, unsere beiden Büros, das Mayr-Bornolf-Büro in Valencia und das Mayr-Bornolf-Büro in Tunis miteinander zu verbinden und quasi hinzusegeln, dort dann auch die Leute zu wechseln und wieder zurückzusegeln. Und wir haben irrsinnig viel dabei gelernt. Also das war wirklich sehr, sehr interessant, auch zwischen dieser Grenze Europa, Afrika hin und her zu segeln. Da haben wir wirklich viel auch, ja, interessante Gespräche dann geführt an Bord und vor Ort mit den Menschen. Und im Hafen von Tunis, da ist es uns dann passiert, dass wir mit den Booten ein bisschen aneinander geraten sind. Unfälle passieren, ja, also es passieren auch ab und zu mal Unfälle im Projektgeschäft und wir mussten dann halt diese Boote vor Ort reparieren lassen. Ja, nichts Dramatisches, es ist auch niemand zu Schaden gekommen dabei, da schnauft man dann immer einmal durch als Schiffsführer, als Skipper und dann hatten wir halt 2, 3 Tage Verzögerung. Konnten dann erst starten. Wir hatten sowieso auch einen Sturm auf See. Das heißt, wir hätten auch so oder so warten müssen. Auch wieder so ein Faktor von außen, der auch in der IT und Digitalisierung immer wieder auftreten kann. Wie jetzt zum Beispiel die Large Language Models und dieser plötzliche Hype, über den wir vielleicht auch noch sprechen wollen. Oder ist es denn ein Hype? Ja, kommt auf einmal von außen so ein Faktor rein und dann ist die See aufgewühlt und man muss halt reagieren. Naja, dann waren wir alle auf Sardinien angekommen. Das ist von Tunis die nächstgelegene oder eine gut erreichbare europäische Insel, sagen wir mal. Man kommt da in einem guten Tag segeln. So 24, 25 Stunden kommt man rüber. Und dann waren wir dort und haben realisiert, ach, wir sind schon viel zu spät dran und wir werden das auf keinen Fall schaffen, wenn wir jetzt nicht wirklich das Team überstrapazieren. Und auch diese Entscheidung übrigens stellt man sich in der Digitalisierung oft. Ja, wie viel muten wir eigentlich unseren Menschen gerade zu, die die Arbeit machen müssen? Also ohne das Team jetzt überzustrapazieren, kommen wir nicht bis nach Valencia durch. Wir suchen uns ein neues Ziel, das genauso befriedigend ist und wir beenden das alles auf Mallorca. Das wäre dann so die nächste Station Richtung Valencia und fahren dann mit der Fähre nach Valencia weiter und finden dann trotzdem noch den Abschluss, den wir brauchen. Und ja, jetzt habe ich dir schon so ein paar Bälle zugespielt, ne? Also das ist 1:1 auf IT und IT-Projekte auf die Digitalisierung zu übertragen. Man muss gucken, was passiert drumherum, welche Faktoren kommen da auf mich zu, was passiert gerade mit den Menschen, die das alles irgendwie schultern, die das alles irgendwie abwettern müssen, und aus der Gemengelage raus dann sind die Entscheidungen zu treffen.
Konrad, du bist bei euch Deputy Head of Data und AI. Mittlerweile gibt es sozusagen auch auf Kundenseite dann entsprechende Pendants. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren nicht so der Fall, also dass es da dezidierte Stellen dafür gibt und dezidierte Führungskräfte. Welche Reife siehst du bei deutschen Unternehmen heutzutage, wenn es um das Thema Daten geht? Wie gut sind Unternehmen? Kann man das überhaupt so allgemein beantworten? Oder haben wir da vielleicht eine ziemlich große Divergenz auf dem Markt, wenn es um Thema Datenkompetenz geht?
Ja, also auf jeden Fall sehr inhomogen. Das ist auf jeden Fall richtig, Philipp. Und wie sieht es im Einzelnen aus? Also man muss natürlich einmal drauf schauen, was bedeutet jetzt Reife gerade im Thema Daten? Ich probiere es mal mit einer Definition oder mit einem
Gerne.
Arbeitsmodell, das wir hier verwenden können heute, für ein Datenprodukt, insbesondere wenn man KI-Methoden umsetzen oder aufsetzen will, muss die Datenbasis erstmal stimmen. Das ist fundamental wichtig. Und dann sind wir da ja bei ganz banalen Themen. Wie sieht denn eigentlich die Versionierung meiner Dateien aus? Sind überhaupt die Dateien sinnvoll gespeichert, sinnvoll abgelegt? Das ist so im Kleinen das Thema, ne? Und dann, wenn man das Ganze ein bisschen größer denkt und sich so eine gesamte Dateninfrastruktur in einer großen Organisation anguckt, sind wir ganz schnell beim Thema, ja, Data Warehouse, Data Lake. Das haben wir in den vergangenen 2 Jahrzehnten auch schon viel diskutiert. Und dazu kommen dann Themen wie Data Fabric, Data Mesh. Also ja, einfach gesprochen, Frameworks oder Denkmodelle, wo dann auch technisch natürlich konkret was drunter liegt, die es erlauben, auf die Daten automatisiert zuzugreifen, die Themen wie Data Governance dann auch abbilden. Also sprich die Frage, wer darf auf welche Daten zugreifen? Wer darf welche Daten sehen und idealerweise allerdings diese Daten dann auch demokratisiert und die Verantwortung für die Daten ins ganze Unternehmen reinträgt. Ja, dass nicht eine Organisationseinheit für die Daten verantwortlich ist, insbesondere für die Datenqualität, das ist übrigens das nächste Thema dann, sondern dass man das halt in die Breite trägt, auf mehrere Teams. Das ist Data Fabric. Und da stehen die Firmen völlig unterschiedlich da. Es gibt Firmen, die haben frühzeitig angefangen aus ihren Data Warehouse-Lösungen heraus, also überhaupt erstmal diese aufzubauen. Dann kam irgendwann der große Knaller Cloud. Ja, dann musste man diese on-premise aufgebauten Lösungen zeitgleich zur Konzeption auch noch von on-prem in die Cloud rüberheben. Und dann gibt es Firmen, die haben da irgendwo auch den Zug verpasst oder hatten auch gar nicht den Bedarf und die Mittel, dort großartig Strukturen und Technologie aufzubauen, sondern da sind die Daten halt irgendwo auf einer Festplatte gelandet. Ja, und ne, genauso ist es heute auch noch. Ja, es ist wirklich sehr, sehr inhomogen verteilt. Wie weit sind die Kunden?
Was sind die,
Vielleicht,
wenn ich dich
ja?
kurz unterbrechen darf, was sind da die größten Fehler, die heute deiner Meinung nach gemacht werden? So die Top 3, wenn wir es mal versuchen, so ein bisschen zu vereinfachen, Top 3 ganz kurz.
Datenfehler. Oh, Mensch, da könnten wir eine eigene Folge drüber aufnehmen. Also der allererste
Also nicht
Fehler ist,
Datenfehler oder Fehler im Umgang mit Daten.
ja, also der allererste Fehler von oben ist, keine dezidierte Rolle dafür zu haben.
Okay.
Das sehen wir jetzt in Unternehmen aber immer mehr, da wird reagiert. Es gibt teilweise einen Chief Data Officer, der wirklich Kompetenz hat, bis in den Vorstand dann auch reinzuwirken,
Okay.
und den Hut hat, für das Thema auf hat. Und das ist so das Erste. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, gibt auch noch Unternehmen, bei denen ist das so, da hängt die Verantwortung für die Datenhaltung bei einem eventuell sogar einem Solution Architect oder wenn wir Glück haben, bei einem Enterprise Architect, allerdings mit wenig Befugnissen dann auch auf Vorstandsebene Probleme und Themen zu diskutieren und auch wirklich einzubringen und durchzubringen in der Firma dann. Das ist mal so das Erste.
Zweiter Fehler.
Dann, wenn wir runter auf die Basis gehen, auch wieder das Thema Verantwortung. Naja, dass so ein bisschen die Verantwortung hin und her geschoben wird, ne? Dass die Leute sagen, die Daten, die ich hier erzeuge, die will ich eigentlich nur irgendwo hinschieben, aber ich möchte mich nicht darum kümmern, dass die Datenqualität jetzt stimmt. Das wäre ja Arbeit. Also Wenn ich jetzt eine neue Version von einem Dokument rausbringe, dann muss sich irgendjemand anders darum kümmern, dass die Versionshistorie dort zum Beispiel sauber ist und dass die Informationen übertragen werden. Und jetzt bräuchte ich noch irgendwas in der Mitte, ne? Ein Fehler beim Umgang mit Daten.
Wir können es auch bei zwei belassen, wenn das erstmal die zwei zentralen Punkte sind. Das ist kein Problem.
Das sind erstmal die beiden, die mir da einfallen. Und das ist aber wirklich dieses Thema Verantwortung. Also, ne, man muss schon die Verantwortung für seine Daten übernehmen. Das ist eigentlich so das
Immer.
ist die Botschaft.
Immer.
Super, Konrad, du bist Verfechter des Data Thinkings und sagst, dass Firmen einen Wettbewerbsvorteil sich damit erschaffen können. Was genau meinst du mit Data Thinking? Und wer macht Data Thinking? Nur die IT-Abteilung? Und wie schafft man einen Wettbewerbsvorteil damit?
Data Thinking. Also Data Thinking ist eine Methodik, die ist angelehnt an das Design Thinking, dass wir in einem möglichst diversen Team, und da steckt schon die Antwort drin, ja, dass wir in einem möglichst verteilten, diversen, vielfältig besetzten Team Ideen diskutieren. Und was ist der Unterschied zum Design Thinking? Naja, wir möchten ein Datenprodukt designen oder ein Datenprodukt uns ausdenken oder konzipieren in der Organisation, und dementsprechend schauen wir auch auf die Datenquellen gleichzeitig mit drauf. Also wir gucken ganz bewusst, welche Themen haben wir auf dem Tisch, welche Herausforderungen, Probleme gibt es auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, welche Daten haben wir denn im Unternehmen, um diese Themen anzugehen. Beziehungsweise stellen auch die Frage, welche Daten fehlen uns denn? Sind wir da vollständig? Und versuchen, diese beiden Welten eben zusammenzubringen in ganz konkreten Workshop-Formaten. Das kann ein Tag sein, das kann man in 2 Tagen machen, man kann den Prozess auch länger ziehen tatsächlich, je nach Eintauchtiefe. Und sehen aber zu, dass wir dann auch wirklich, wie beim Design Thinking, ja, was hinbauen mal. Das sind in dem Fall dann nicht Pfeifenputzerdrähte oder ausgeschnittene Papiere oder Modelle, die man dort baut, sondern wir bauen wirklich kleine Prototypen auch im Zuge dessen und validieren die Ideen, validieren die Datenarchitekturen und die Lösungen. Und im Endeffekt kommt die Idee oder ist inspiriert durch den CRISP-Cycle. Das ist ein Vorgehensmodell für die
DM.
Umsetzung, ja, der CRISP-DM oder CRISP-ML in der neuesten Variante. Ich sehe, ihr kennt euch aus. Und die ersten beiden Schritte in diesem Cycle sind eben Business Understanding und Data Understanding. Und danach kommt dann die Modellierung, also der Modell, beziehungsweise noch die Datenvorverarbeitung, dann das KI-Modellierung, Validierung bis hin zum Deployment, und dann kann man von vorne anfangen. Diese ersten beiden Schritte sind fundamental wichtig. Und wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, mit dem Thema KI oder auch mit dem Thema Daten, dann ist das ein guter Aufschlagpunkt. Dann schaut man mal, hey, welche Daten habe ich denn und welche Probleme habe ich denn, und versucht, die beiden Domänen zusammenzubringen.
Wenn ich dir so zuhöre, dann passt das auch so ein bisschen auf einen Begriff, der sich jetzt in den letzten ja, 2 Jahren, vor allem auch im laufenden Jahr, ziemlich irgendwie so als Passwort etabliert hat: Data Mesh. Ja? Wo man ja auch versucht, jetzt eher über dezentrale Strukturen dann doch irgendwie was zu zentralisieren oder da einen Mehrwert raus zu generieren, indem man das alles zusammenführt. Was sind deine Gedanken dazu? Was ist das Fleisch dahinter? Was ist eher so ein bisschen Marketing dahinter? Was bedeutet es vor allen Dingen im Doing? Was sind da deine Erfahrungen zum Thema Data Mesh?
Ist ein wichtiges Thema, ja, wir haben das gerade gehabt, ne? Also die Datenbasis ist für KI-Modelle wichtig. Brauche ich jetzt fürs Data Thinking wirklich schon ein funktionierendes Data Mesh bei mir im Unternehmen? Erstmal nicht, ja? Also ich kann auch anfangen, Datenprodukte zu bauen, wenn das noch nicht passt. Also die Idee dahinter ist ja, dass ich das wirklich dezentralisiere. Haben wir anfangs schon kurz drüber gesprochen, ne, dass die Verantwortung für die Daten im Unternehmen auch verteilt wird, und dass wir eine homogenisierte Zugriffsfläche halt haben, also meinetwegen auch ein gemeinsames Interface, um dann auf alle Datentöpfe, die so ein Unternehmen hat, verbunden, ja, zu einem Mesh, zu einem Geflecht eben zugreifen können. Und das setzt schon einen sehr hohen Reifegrad voraus, wobei ich dieses Modell Reifegrad gar nicht mag. Ja. Es muss sich nicht jede Firma ein Databricks, Snowflake, etc. Ich will jetzt kein Produkt hier explizit hervorheben, aber ne, muss sich nicht jede Firma so etwas gleich installieren und aufsetzen und konzipieren, hat eigentlich auch viel Konzeptionarbeit dahinter, um gut mit den eigenen Daten umzugehen. Das hängt ein bisschen auch von der Organisationsgröße dann ab. Eine große Firma wird sicherlich technologische Lösungen brauchen, und dann ist es eben eine große Herausforderung, die richtige Technologie auszuwählen. Ein kleineres Unternehmen ist sicherlich auch gut beraten, auch bei der Datenqualität anzufangen, die wenigen Datentöpfe, die da sind, auf die guten Köpfe im Unternehmen zu verteilen und dafür sorgen, dass die Menschen die Daten in Ordnung halten. Und dann eben, wenn ein Automatisierungsbedarf besteht, wenn das Unternehmen wächst, wenn die Datenmengen wachsen, dann eben nach technologischen Möglichkeiten suchen, diese Prozesse zu automatisieren.
Wie sieht es aus, also mit den LLMs, die jetzt also das Ganze ein bisschen so durcheinander bringen? Wie funktioniert, also ist der Prozess des Data Thinkings mit den LLMs?
Ja, ein bisschen durcheinander bringen. Das ist witzigerweise Anne, genau diese Situation, die wir am Anfang kurz besprochen haben. Ne? Auf hoher See, du bist da, du fährst mit deinem Boot, kennst dich aus. Geht uns übrigens auch so. Ne? Wir machen seit sicherlich 5 Jahren, setzen wir Language Models für Natural Language Processing Aufgaben ein. Sei das jetzt Übersetzung, sei das die Klassifikation von Texten, sei das das Erzeugen auch tatsächlich teilweise von Textfragmenten. Was jetzt wirklich neu dazugekommen ist, ne, und das ist dieser Sturm, von dem ich da gesprochen habe, und die Wellen, die das da mit sich bringt, ist eben die Technologie, die plötzlich für jeden Menschen begreifbar und einsetzbar wird. Also das ist ja ziemlich genau ein Jahr her, dass das OpenAI dort mit dem GPT 3.5 oder ChatGPT eben an den Markt gegangen ist. Und plötzlich ist jeder Mensch irgendwie in der Lage, mit dieser Technologie zu interagieren und einfach Fragen zu stellen. Das ist übrigens nicht selbstverständlich. Ne? Also das Language Model GPT-3, das gibt es schon seit 3 Jahren. Also 2020 wurde das veröffentlicht, war allerdings für Nicht-Experten total unbedienbar. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen, vielleicht, wenn das die Hörer interessiert. Aber jetzt ist es bedienbar und das hat natürlich auch beim Data Thinking, spielt das eine Rolle. Ja? Wir können jetzt viel schneller, und der Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, wir können jetzt viel schneller in ein Prototyping reingehen. Also wirklich mal einen Use Case ausprobieren. Das kann übrigens auch jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen selber machen. ChatGPT mal verwenden, auch gerne den OpenAI-Service. Dabei bitte darauf achten, mit firmeninternen oder vertraulichen Informationen ein bisschen vorsichtig umzugehen. Ja, da sind wir auch gerade mit unseren Kunden dran, Policies zu erarbeiten, wie man Large Language Models wirklich large scale in großen Organisationen nutzbar machen kann. Aber ansonsten kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das wirklich mal auszuprobieren oder auch im Privaten mit diesem Modell zu arbeiten. Und einfach mal einen Arbeitsschritt, den man sonst von Hand gemacht hätte, zum Beispiel eine Tabelle zu analysieren, eine E-Mail zu schreiben, das sind so die ganz einfachen Cases, wirklich einfach mal auszuprobieren. Und dann merkt man, hey, man kann damit verdammt schnell erste Ergebnisse erzeugen, man kann sich einen Entwurf für E-Mails oder für große Textbausteine erzeugen, für Angebote, die man vielleicht rausschreiben möchte. Und das ist eigentlich schon auch Data Thinking. Ja, also die Idee ist ja, dass man dort seine Daten nimmt, die man hat, und guckt, hey, gibt's hier, kann ich eine technische Lösung finden, um mit diesen Daten effizienter einen Prozess abzubilden? Und wir machen das im professionellen Rahmen auch mit unseren Kunden, gehen dann auch direkt auf die, ich nenne es jetzt mal Profi-Datentöpfe der Kunden drauf, also SQL-Datenbanken, SAP-Systeme, bis hin zu SharePoint-Shares, allerdings dann wirklich mit Tausenden oder Millionen von Dokumenten, gigabyteweise Daten. Also wir reden da wirklich über richtig große Datenmengen, binden die an, über eine Cloud und können dann mit dem Large Language Model mit diesen Daten, interagieren und haben da wirklich die Möglichkeiten, Fragestellungen schnell zu beantworten. Ja, kann ich dieses Modell oder kann ich dieses IT-System dazu bringen, eine bestimmte Analyse mir zum Beispiel durchzuführen? Und dann probieren wir es einfach aus. Und dann sehen wir, Mensch, das funktioniert. Oder hier und da hakt's. Und dann können wir uns aber eben über so einen CRISP-Cycle, den wir gerade angesprochen haben, mit dem Kunden dann der Sache nähern und sagen, naja, jetzt machen wir mal ein gescheites Data Preparation. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt gemeinsam. Wir bereiten die Daten vielleicht ein bisschen anders vor, dass die Probleme, die wir in der ersten Phase beim Data Thinking erkannt haben und schnell auch validiert haben mit dem Large Language Model, dass wir die halt lösen können.
Glaubst du, dass durch diese ja, Large Language Models und eben generative AI zukünftig eine geringere Datenkompetenz notwendig ist? Du hast gerade schon ein bisschen so beiläufig erwähnt, wenn man sich mal den Urprototypen von ChatGPT anguckt, dann war das etwas, was sehr sperrig war. Man brauchte durchaus Programmierkenntnisse. Aktuell braucht man da schon auch vielleicht ein Verständnis, wie ein Prompt funktioniert. Und das kann man auch in die Tiefe weitertreiben. Aber im Grunde genommen kann ich schon relativ simpel damit rumspielen. Glaubst du, dass zukünftig Datenkompetenz weniger wichtig wird, weil ich sozusagen mich viel mehr auf diese Tools verlassen werde? Und birgt das vielleicht auch eine gewisse Gefahr, wenn wir da diese Abhängigkeit entwickeln?
Also, das sind ja gleich vier Fragen auf einmal oder drei. Datenkompetenz. Philipp, mein erster Impuls. Datenkompetenz wird wichtiger denn je. Ja? Allerdings, du hast es selber angesprochen, ne, die Programmierkenntnisse, die man für das erste GPT-3 noch gebraucht hat und das Hintergrundwissen, das rückt in den Hintergrund. Mhm. Und da ist natürlich auch ein Risiko da. Ja, wenn ein tiefes Verständnis irgendwo fehlt, dann komme ich nicht vorwärts, dann komme ich nicht weiter. Beziehungsweise bewerte vielleicht auch Situationen falsch. Das ist jetzt die Antwort in ganz kurz, ne, auf diese drei Dinge. Aber Datenkompetenz ist auch die Frage, was damit gemeint ist. Ja, wenn damit gemeint ist, dass ich meine Daten in Ordnung halten muss, erstmal ein Bewusstsein dafür entwickle, welche Daten habe ich, was sind die wert, was muss ich tun, um sie vielleicht zu schützen. Das ist für mich Datenkompetenz und das wird eben umso wichtiger, weil wir mit Daten mehr und mehr machen. Da hat jeder ein paar Hausaufgaben zu tun, denke ich. Da müssen wir auch den eigenen Hof sauber halten als Maiborn Wolf und unsere Kunden gut beraten. Und ja, die Programmierkenntnisse, die man jetzt braucht, um Analysen zu fahren, das wird weniger. Ich halte das allerdings eher für eine Chance als für ein Risiko, weil ein Fachbereich, der jetzt seine Anforderungen gut im Griff hat, kann dann mit diesen Technologien Prototypen oder auch IT-Systeme früher oder später umsetzen oder sich erzeugen lassen, teilweise sogar. Ne? Diese Modelle können ja auch programmieren, für die es vorher ein ausgefeiltes Projekt und mehrere fertig studierte Informatiker gebraucht hat. Und das wird wegfallen.
Konrad, wir sehen ja die Entwicklungen in den Unternehmen, dass viele Unternehmen jetzt eigene KI und LLM-Anwendungen jetzt organisieren. Wie wichtig ist es, dass man diesen Chat mit den eigenen Organisationsdaten hat?
Sehr wichtig. Wir sehen das, ja. Vielleicht mal grundsätzlich zur Einordnung, was da gerade passiert. Vorhin habe ich schon gesagt, naja, wir haben lange schon NLP-Modelle trainiert für einzelne Funktionen, für eine Übersetzung, könnte man jetzt mit einem Large Language Model machen, für die Klassifikation von Texten, all sowas. Und das hat immer sehr viel Mühe gemacht, Arbeit gekostet, Ressourcen gekostet, Zeit und Geld gekostet. Und all das ist jetzt in so einem Large Language Model, in GPT zum Beispiel, es gibt noch weitere, zusammengefallen und die Cloud-Anbieter sind jetzt wirklich auf die Idee gekommen oder haben es geschafft, dieses Modell sehr, sehr gut zur Verfügung zu stellen als API. Das heißt, das ist so ein Erdrutsch, der gerade tatsächlich passiert. Von ich muss wirklich ein Data Science-Team haben und betreiben, hin zu, nee, das macht ein Hyperscaler für mich und stellt mir dann eine API zur Verfügung. Und das ist der Grund dafür, warum, wie du sagst, gerade viele Unternehmen dort solche Lösungen jetzt aufbauen und ein eigenes Company GPT einführen oder im Wissensmanagement Large Language Models einsetzen möchten. Das hätten die wahrscheinlich vor 2, vor 3, vor 4 Jahren auch schon gerne gemacht, aber es war einfach zu teuer. Und sie haben diese Entscheidung bewusst getroffen oder manche Unternehmen wussten wahrscheinlich auch nicht, dass die Lösungen da draußen sind und man eigentlich nur danach greifen muss. Jetzt wissen es alle, ne, das ist wieder dieser Punkt, durch den OpenAI-Stunt vor einem knappen Jahr, nee, vor einem guten Jahr, ist einfach in unseren ganzen Köpfen angekommen, da geht was. Es ist schon wichtig, dass wir das tun. Also zum einen, dass wir die Menschen befähigen, mit dieser Technologie umzugehen. Ich denke, das ist fast der zentrale Punkt, es auch jetzt zu machen. Und auf der anderen Seite, ja, es hat schon was Praktisches, wenn ich zu meiner Gehaltsabrechnung sofort eine Antwort bekomme, wenn ich eine Frage stelle. Ne? Das sind die diversen Pressemeldungen, die wir sehen. EY hat dort ein System gebaut, wo halt weltweit die Mitarbeiter sich informieren können, wie sieht es eigentlich mit steuerlichen Themen, Gehaltsabrechnungen aus. Dahinter steckt eine große, riesige Wissensdatenbank. Und diese Wissensdatenbank kann ich mit einem Large Language Model in der Mitte sehr, sehr schnell durchsuchen. Das ist jetzt ganz oberflächlich gesprochen, ja, und die Technik unten drunter ist auch sehr spannend, könnte ich auch stundenlang drüber erzählen, aber halten wir es mal ganz einfach auf der obersten Ebene. Das Large Language Model durchsucht diese Datenbank automatisiert, sucht die Informationen raus, die für die Frage relevant sind, hat die Frage da auch schon verstanden, ja, das ist der Clou dabei und kann dann die Informationsstücke, die es aus dieser Wissensdatenbank rausholt, so zusammenfassen, aufbereiten, dass eben die Frage beantwortet wird. Idealerweise auch richtig beantwortet wird. Das können wir mittlerweile auch gut sicherstellen. Und das ist schon ein sehr praktisches Feature. Ja, da kann man wirklich Arbeitskraft freisetzen und da auch sehr wichtig freisetzen für andere sinnvolle Aufgaben, weil ich denke, es nicht vielen Sachbearbeitern, sage ich mal, Spaß macht, immer und immer und immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten, sondern die Leute wollen sich vielleicht auch mal mit sinnvolleren Sachen auseinandersetzen. Und da kommen diese Large Language Models dann wie gerufen. Also wirklich diese beiden Aspekte, ne? Zum einen das Befähigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf der anderen Seite eben auch den praktischen Nutzen jetzt schon mitnehmen.
Mit dem Befähigen, was bedeutet das konkret für die Aus- und Weiterbildung? Was wären deine Empfehlungen für diesen Bereich? Er gewinnt offensichtlich an Relevanz, was uns natürlich freut, weil wir uns ja auch in diesem Bereich bewegen und wir ihn als sehr wichtig erachten. Aber was wären deine Implikationen?
Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie kriege ich KI oder wie kriege ich Large Language Models in mein Unternehmen rein? Ja. Ist auf jeden Fall ein Change-Prozess. Das Gute daran ist, diese ganzen Fragen, die sich aus dem Change-Prozess ergeben, die hatten wir auch alle schon mal auf dem Tisch. Die müssen wir jetzt nicht neu, da brauchen wir keine neuen Antworten, sondern es ist da wichtig, alle Seiten zu denken. Ich war jetzt die Tage erst in einem Kundenworkshop, da haben wir ganz High-Level auf Geschäftsführerebene gesprochen über das Thema KI. Und da geht es los mit dem Befähigen oder da kann es losgehen. Ja. Da sitzt dann der Geschäftsführer einer großen Firma und sagt, ich habe gerade in meiner Firma die Policy erlassen, dass wir OpenAI und ChatGPT sperren für alle Mitarbeiter. Und dann gehe ich 4 Stunden mit dem in den Workshop rein und erkläre mal, welche Möglichkeiten es vielleicht doch noch gibt und welche Potenziale da eigentlich lauern. Und dann findet plötzlich da so ein Umdenken statt. Und der gleiche Mensch sagt dann, Mensch, nee, das Sperren, das war zwar die richtige Entscheidung, ist aber keine gute Idee. Ich muss jetzt losgehen und Wege finden, um meine Firma für diese Technologie zu öffnen. Ne, das ist so top-down. Die eigentliche Musik passiert allerdings unten an den Graswurzeln. Da sind in jeder Firma garantiert schon etliche Menschen unterwegs, die sich mit der Technologie auskennen, die technisch interessiert sind, die experimentierfreudig sind. Und diese Leute, die muss man natürlich jetzt auch einsammeln in der Firma und vernetzen miteinander idealerweise. Und dort ihnen die Möglichkeit zu geben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, dort quasi in die Firmenprozesse reinzuwirken. Und das ist auch immer eine ganz wichtige Sache, die ich sage, wenn ich jetzt als Berater dazu gerufen werde, erzähl uns mal was über KI, erzähl uns mal, was wir mit Large Language Models machen können. Dann ist eine Kernaussage wirklich, ich kann euch jetzt nicht jeden einzelnen Prozess auseinandernehmen. Ja, ich kann euch jetzt nicht die Sicherheit geben, dass eure Geschäftsprozesse durch die Technologie nicht irgendwo bedroht sind, in einer Form, dass man sie wesentlich effizienter machen kann, dass man sie verkürzen kann, sondern das können eure Mitarbeiter, das können eure Fachbereiche und eure einzelnen Menschen, die ihr habt, die können das am besten bewerten. Und da ist es eben wichtig, schließt sich der Kreis, diese Menschen eben zu befähigen, ihnen die Möglichkeiten nicht zu nehmen, nicht wegzublockieren, sondern eher darauf zu achten, entsprechende Policies jetzt auszuarbeiten und zu sagen, hey, unternehmensinterne Daten, die können wir nur auf eine bestimmte Art und Weise mit diesen Modellen verarbeiten. Passt dort auf. Ne, wir wählen die und die Lösung, verwendet die und die Tools. Und dann allerdings wieder die Freiheit zu geben und jetzt macht damit. Nehmt euch Zeit, macht Fortbildungen, informiert euch darüber, vernetzt euch untereinander. Dann kann da ein Schuh draus werden. Und dann gäbe es noch ein paar weitere organisationale Schritte, ja, wenn man das ein paar professionalisieren möchte oder institutionalisieren. Dann kann man mit Kompetenzzentren arbeiten, wo diese Leute natürlich auch eine Rolle spielen sollten oder wirklich eine explizite Abteilung gründen, die sich um das Thema KI oder Large Language Models kümmert, je nach Organisationsgröße.
Konrad, wie kannst du es dir erklären, dass es gibt ja ChatGPT, es gibt ja die ganzen, sag ich mal, großen Unternehmen aus USA, lassen alles stehen und machen ihre eigenen ChatGPTs. Wo bleibt das deutsche ChatGPT?
Wo bleibt das deutsche ChatGPT? Also in den USA, da muss ich jetzt mal zurückfragen, was du meinst. Also Unternehmen, die das GPT Modell nehmen und
Wir haben jetzt
intern
die
einsetzen.
Googles, die Microsofts, die OpenAIs und so weiter und so fort, die alle eine Art, ja, sage ich mal, Überprogramm haben,
Ja.
das alle nutzen können. Und Deutschland hat nichts.
Ja, das ist natürlich nicht ganz richtig. Also wir haben in Heidelberg natürlich, kennst du sicherlich auch
Genau.
das Aleph Alpha, eine Gruppe von Leuten, die dort auch Large Language Models entwickeln. Und wir haben schon Möglichkeiten, ja. Jetzt ist die Frage, was möchte ich eigentlich erreichen? Übrigens gibt es da auch interessante Kooperationen, ja. Also wenn wir jetzt über firmeninterne GPT-Lösungen sprechen, dann setzt beispielsweise Bosch in einer Pressemeldung auch darauf, ja, eben genau mit Aleph Alpha zu kooperieren und eben damit das GPT umzusetzen. Unter der Haube, also die Modelle von Aleph Alpha haben andere Namen, aber unter der Haube ist auch dort eine Transformer Deep Learning Architektur zuwege. Und diese Modelle werden mit unfassbar großem Trainingsaufwand auf unfassbar großen Datenmengen eben trainiert. Witzigerweise mit einer ganz einfachen Fragestellung. Das ist, glaube ich, aber auch für die versierten Zuhörer hier nichts Neues. Nämlich einfach nur mit der Fragestellung, wie kann ich denn im Satz das nächste Wort vorhersagen? Da liegt auch so eine gewisse Eleganz drin, dieser Large Language Modelle. Und wir machen es in Deutschland. Was ich allerdings oft höre, ja, die Akademie, also die Universitäten, Forscher, Forschende, die merken, die Ressourcen, die wir brauchen, um diese riesengroßen Modelle zu entwickeln, die haben wir plötzlich gar nicht mehr. Sondern die Entwicklung der Modelle liegt tatsächlich eher dort, wo auch das große Geld ist. Da sehe ich eher so ein Spannungsfeld, weil einfach viele wirklich High Potentials, junge Forscherinnen und Forscher, gerade die Möglichkeit nicht haben, an einer Uni an diesen Technologien zu forschen, sondern sie müssen sich halt einer Firma anschließen und man wird dann halt zu einer Organisation gehen, die da schon weit vorne ist und die eben die finanziellen Mittel hat. Das ist ein Punkt, den sehe ich ein bisschen kritisch. In Deutschland kann ich nur sagen, ja, ich sehe es schon, wir brauchen KI-Forschung in Deutschland. Da müssen wir, glaube ich, nicht weiter darüber diskutieren. Was wir tun können, sicherlich, ist auf Open-Source-Modellen aufsetzen, die Modelle weiterentwickeln. Und ich habe das auch neulich mit Kunden diskutiert, ab welcher Größe oder ab welchem Break-Even-Point lohnt es sich eigentlich, wirklich ein eigenes Sprachmodell zu entwickeln. Die Latte hängt wirklich sehr, sehr hoch. Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr ressourcenaufwendig, sowas zu machen, sowas im Griff zu halten. Und dann auch, wenn es nicht funktioniert, und das ist das, was häufig passiert, zu erkennen oder herauszufinden, woran hängt es denn gerade und was muss ich als nächstes tun. Und ich denke, die Welt wird sich weiterdrehen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass die OpenAI-Modelle, die GPT-Modelle, GPT 3.5, GPT-4, dass die auch in Benchmarks und auch in der Praxis tatsächlich die beste Leistung bieten. Und ich kann dort unserer Wirtschaft allerdings nur raten, auch in die lokalen Unternehmen Aleph Alpha gerne zu investieren und zu sagen, ja, wir nehmen uns das. Eventuell als Plan A, eventuell als Plan B. Um da auch austauschbar zu bleiben. Denn das ist eine Sache, die wird eventuell passieren. Ja, diese Technologie Large Language Models, die wird sicherlich bleiben. Die Technologie ist zu mächtig und zu vielseitig, als dass sie wieder verschwindet, irgendwie als Strohfeuer. Aber ob es dann wirklich in 5 Jahren noch das GPT-Modell ist oder das Claude-Modell oder das Llama-Modell, mit dem die meisten Funktionen laufen, das sei mal dahingestellt. Der Zug ist noch nicht abgefahren.
Und natürlich ist ja auch die strategische Frage dahinter, ob man dann irgendwann auch wieder in einem Lock-in drin ist, wenn man jetzt zu stark auf ein Pferd setzt. Und auch noch so ein bisschen aus deutscher Sicht, ist ja natürlich auch eine Frage der Energiekosten, muss man sagen, was vielen gar nicht bewusst ist, dass das ja ein unglaublicher Energieaufwand ist, diese ganzen ja, Trainingsdaten zu verarbeiten und am Laufen zu halten. Das ist, ich habe jetzt vor kurzem eine Zahl gehört, ich habe es mir nicht gemerkt, aber auch nochmal um ein Vielfaches höher, als wir das bei der Kryptoverarbeitung kennen, was ja schon als so großer Energiefresser gesehen wurde.
Ja, darf ich da noch kurz was zu
Ja,
sagen?
kurz, ja.
Philipp, also du hast es ja gerade gesagt, ne, bei der Verarbeitung der Trainingsdaten. Also, und das ist tatsächlich auch eine Sache, die werden wir auch immer gefragt. Zum einen ist GPT sicher, also gerade High Level. Im Management kommt diese Frage, ist das eigentlich sicher? Haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Und das nächste ist, naja, wie nachhaltig ist das Ganze? Und das Training, das kostet richtig viel Ressourcen. Wenn wir dann in die Inferenz gehen, also diese Modelle zu nutzen, da wird es wesentlich, wesentlich günstiger. Es sind immer noch enorme Rechenzeiten, die wir da brauchen, aber da werden nicht die großen Ressourcen investiert. Und das ist ein weiterer Grund, naja, warum man auf fertige Foundation Models setzen sollte und nicht jeder losziehen muss, um sein eigenes zu trainieren.
Ein unglaublich weites, spannendes Feld, das uns sicherlich die nächsten Jahre noch massiv beeinflussen wird. Nichtsdestotrotz wollen wir auch dir unsere beiden Abschlussfragen stellen, lieber Konrad, und bitte sozusagen nur in kurzen Schlagworten antworten. Ich würde gerne von dir hören, zunächst einmal, was sind für dich die drei Themen, ja, die für dich in nächster Zeit die oberste Priorität haben werden? Also die Top drei Prio-Themen und immer mit der Möglichkeit zu wählen, ob du das jetzt auf persönlicher Ebene, aus Firmensicht, aus globaler Sicht, wie auch immer beantworten möchtest.
Also, bei Large Language Models oberste Priorität das Befähigen von Leuten. Und zwar auf allen Ebenen, quer durch Organisationen. Das hat wirklich die oberste Priorität bei mir. Dann als zweites dranbleiben, ja, die Technologie aktiv weiterverfolgen, auch begleiten, gucken, was wir damit tun können. Und die dritte Priorität, rüberschauen auf die Daten. Nicht nur, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, ja, nicht nur auf die KI-Methode schauen, sondern bei den Firmen auch mithelfen, die Daten in Ordnung zu halten und zu kriegen.
Weil es die Grundlage letztlich ist. Genau.
Richtig.
Genau. Also ich komme jetzt mit der allerletzten Frage. Da wollte ich mal ganz gern von dir wissen, liebe Konrad, wenn du jetzt Empfehlungen abgeben würdest für die drei Top-Skills, die man lernen sollte, was würdest du dann empfehlen? Nur drei.
Und das als Schlagworte, das ist schwierig. Kommunikation. Und das wirkt so ein bisschen wie ein Allgemeinplatz, aber Sprachkompetenz wird jetzt wichtiger, war es immer schon und wird jetzt durch die Large Language Models, ja, da steckt der Kern, nochmal wichtiger. Wir können mit Kommunikation auf einmal mit Computern reden. Und da gibt es viele Missverständnisse. Also ich muss da nochmal ganz kurz ausholen, ne? Eine Anekdote. Und zwar habe ich auch mit Kunden gesprochen, die haben mir gesagt, sie haben jetzt einen Large Language Model firmenintern eingeführt und Zugang zu einem der verfügbaren Services geschaffen. Und dann kriegte der Kollege dort einen Anruf von einer anderen Abteilung, das ist ja Blödsinn, das macht gar nicht, was ich brauche. Dann kam die Frage zurück, naja, was hast du es denn gefragt? Und dann naja, kam raus, wie eine Google-Suche, so ein paar Schlagworte eingetippt und sich eine Antwort erhofft. Und dann meinte der Kollege, naja, nee, gib dem Ding mal wie einem Assistenten so ein bisschen Kontext. Was mache ich hier in der Firma? Was will ich erreichen? Was ist meine Frage? Und keine 5 Minuten später kam dann der Anruf zurück. Boah, das ist genial. Wahnsinn. Ja, also Kommunikation auf jeden Fall super wichtig. Datenkompetenz, ja, das Thema hatten wir auch schon. Einen Blick auf die Daten halten und ja, Menschlichkeit. Also, das ist uns als Firma sehr wichtig. Du hast es am Anfang auch gesagt. Der Mensch steht im Mittelpunkt bei der IT und wir dürfen dieses Thema Mensch auf keinen Fall vergessen. Das passiert viel zu schnell leider. Und dabei werden all diese Technologien ja für den Menschen entwickelt. Man sieht das auch, ne? Eine der Methodiken, womit ChatGPT, wirklich ChatGPT so gut geworden ist, ist nämlich Reinforcement Learning with Human Feedback. Also die haben dann wirklich menschliches Feedback in den Trainingsprozess eingebaut, auf eine sehr clevere und technische Art und Weise, das muss man sagen, aber es geht im Endeffekt um den Menschen immer.
Eine Folge voller Daten, eine Folge voller Datenkompetenz. Konrad, sehr, sehr spannend mit dir zu sprechen, über die Gegenwart und über die Zukunft rund um Data und AI. Vielen Dank für deine wertvollen Impulse.
Danke Philipp, danke Anne, total schön, dass ich hier sein durfte und ja, eine spannende Reise, auf die ihr mich da mitgenommen habt. Ich wusste nicht, in welche Richtung das geht und wir sind echt haben ein paar Sehenswürdigkeiten, glaube ich, besucht gemeinsam.
Also Konrad, ich sage auch mal Dankeschön. Das war heute unser Gespräch mit dem Datenskipper, der mit Kontext sein Ruder hält Richtung Zukunft. Das war das Gespräch heute mit Konrad Schreiber, Deputy Head of Data and AI bei Melbourne Wolf. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine spannende Persönlichkeit in unserem Themenbereich, dann einfach eine E-Mail unter podcast@ifin0.de senden. Und mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast kannst du verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es eh. Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kork.